Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Derweil andere Beschäftigungen, letztlich auch nicht überraschend. Manche sagten sogar vorhersehbar. An der Universität gestand ein Dozent seiner Studentin bei einem Kaffee seine Gefühle und zog seine Aussage 2 Tage später zurück, als er merkte, dass sie nicht bereit war, mit ihm eine Affäre einzugehen. Sein Mundwinkel hatte zu zittern begonnen, als er ihr sagte, wie er fühlte. Als sie sich erneut trafen, legte er den Sachverhalt so aus, als wäre er der Verantwortungsbewusste und sie die schwärmende Studentin. Dass weder das eine noch das andere stimmte, sie von seiner Aussage überrumpelt worden war und nicht damit gerechnet hatte und sich im Nachhinein sogar fragte, ob ihre Noten mit seiner Schwärmerei im Zusammenhang standen, hielt er für nicht weiter wichtig. In der nächsten Lehrveranstaltung tat er, als wäre alles wie bisher. Die Studentinnen, und es waren alle weiblich, saßen weiterhin im Seminar, als wäre nichts geschehen. Sie lasen weiterhin die Texte, nickten manchmal, meldeten sich auch zu Wort, sobald ein Stichwort genannt wurde, zu dem sie etwas sagen konnten. Es schien Seka, als ob ihr Dozent sein ganzes Leben lang darauf gewartet hatte, sich in eine Studentin zu verlieben. Es schien ihr, als hätte er zu viel Philip Roth gelesen. Er las ihnen aus Madame Bovary vor und wählte gezielt Stellen aus, in denen ein Liebesgeständnis verlautbart wurde. Als Madame Bovary mit dem landadligen Rodolphe Boulanger durchbrennen wollte, ließ er sie fallen. Er wollte nur eine Affäre, keine romantische Liebesgeschichte. Und all die Bücher, in denen stand, die Frau spielte mit ihren Haaren. Im Grunde aber löste sie Knoten, weil sie die Haare nicht gebürstet hatte. Und immer dieses Weinen. Die Tränen flossen die Wangen hinab und sammelten sich an den Wimpern, am Saum des Pullovers, wurden mehr, ohne Einfluss darauf, wie viel und warum. Sie schnitten sich einen Weg am Hals entlang zum blauen Kittel. Die Pflegerin hob das Glas an Zekas Mund. Ihr Oberkörper war nun nach vorn gelehnt und ihre Unterlippe suchte das Glas. Sie schluckte. Die Pflegerin verschwand aus dem Zimmer und holte Traubenzucker. Seka las Bücher, allen voran diejenigen von Ann Carson, über Ehemänner, Anthropologen und andere Verbrecher, hob sie den Kopf, sah sie allerlei. Die Tram, Räume vielerorts, Decken der Schwimmbäder, ihr eigenes Zimmer und hörte bei den Fahrradständern unweit des Bades die Frage, ob sie Feuer habe. Die Ärztin sagte, sie solle noch einen Schluck Wasser nehmen. Und um sich zu beruhigen, konzentrierte Seka sich auf ein kleines Fläschchen mit blauem Deckel, gefüllt mit einer durchsichtigen Lösung, die, nachdem ihr der Verband um den Körper gewickelt worden war, rot wurde. Ihr Inhalt, Schnitte eines Tumors, Scheibe für Scheibe mit einer langen Nadel aus der Brust manövriert. Der Traubenzucker war kalt. Die Handschuhe der vielen Hände um sie herum waren blau, das Rattern des Vakuums laut. Die Ratschläge der Oberärztin, die den Eingriff beaufsichtigte, hießen, noch einen Zentimeter weiter vor und noch ein Stück. Etwas mehr. Ein blonder Haarschutz. Die Nadel drehen, jetzt saugen. Eine andere Ärztin führte mit einer Ultraschallsonde die Nadel. Während sie sprachen, ließ Seka den Blick zum Monitor und auch den zur Brust. Sie sagten, sie solle die Schultern entspannen und den Arm hinter dem Kopf hervornehmen, weil er sonst einschlafen würde. Als Seka nickte und glaubte, den Arm runtergenommen zu haben, wiederholten sie die Bitte. Sie sah hoch und merkte, wie fest ihre Hand noch die Kopflehne umklammerte. Langsam löste sie den Griff, strengte sich an, etwas in Bewegung zu setzen, was mit ihr allem Anschein nach nicht mehr in Verbindung stand. Sie suchte einen Gegenstand, auf den sie ihren Blick richten konnte. Sie solle nicht duschen die nächsten Tage, auch nicht Auto fahren. Als Seka merkte, dass sie keine Büstenhaltung zu tragen brauchte, begann sie zu lachen, viel zu laut und zu lange. Als sie hinter dem Vorhang in den Spiegel blickte und sich ankleidete, sah sie, wie rot und kaputt die Grunde war. Erröten. Jedes zweite Wort errötete jemanden in Tolstois Anna Karenina. Mal war es die Scham, mal die Anstrengung, die seinen Figuren die Röte ins Gesicht trieb, insbesondere dann, wenn sie meinten, man würde ihnen ansehen, was sie dachten. Seka aß in derselben Cafeteria zum Mittag wie Militäroffiziere, die im schweizerischen Staatswesen ausgebildet wurden und die 1984 in Jugoslawien auf Initiative eines Zürcher Militärdozenten in Zagreb Ideen zu einer Guerilla-Armee austauschten. Für den Fall der Fälle, dass der Kalte Krieg ausbrach und die Schweiz einen blockfreien Partner bräuchte. Sie betreute ihre Veranstaltung, korrigierte ihre Examen. An der Universität trugen sie Zivilkleidung, karierte Hemden, selbst im Sommer lange Hosen und schrieben ihr E-Mails, in denen sie erklärten, weshalb sie für eine Abgabe im Aufschub bitten müssten. Wie lange pflegt die Hisbollah im Libanon nun schon ihre Beziehung zum Iran? Welche Männer sind dort im Kader? Wäre es möglich, den Essay auch vorher abzugeben? Man müsse Militärdienst leisten. Was er denn so schätze am Militär, fragte Seka. Den Zusammenhalt in der Gruppe, die Gemeinschaft, das Soziale, sagte er. In seiner Art zuvorkommend, wie er ihr aufmerksam zuhörte, die Augen zusammenkniff, als strenge er sich an, begriff sie, dass sie über seine Frist entschied. Womöglich bestand dieses Relikt der Aufklärung, wonach Dinge zu verstehen, seit ein paar Jahrhunderten je nach Ort, Ernst und finanziellen Möglichkeiten hieß, Distanz zum Gegenstand einzunehmen, in irgendeiner Weise fort. Womöglich blieb man nach wie vor demselben genuinen potenten Ich verpflichtet, das erlaubte weiter aus der Warte desjenigen zu denken, der das Weite suchte. Als habe man, damit die eine Sache klar ist, alles andere verdunkelt oder geschwärzt. Den Gipfel bestiegen, um Aussicht zu erhaschen, den Überblick gesucht, Münzen geprägt, Schiffe gefahren oder auch versklavt. Das Wasser war rau, der Wellengang hoch. Seka stand am See auf dem Steg. Die Schiffe luden die Passagiere ab und wieder auf. Bis auf ein paar Hunde mit ihren Besitzern, die hinter ihr im Park ihre täglichen Spaziergänge verrichteten, war hier niemand. Ein Floß, das keine 100 Meter vom Ufer lag, schaukelte alleine hin und her. Schwimmregeln. Sie nahm sich vor, öfter an den See zu kommen. Keine Badeaufsicht. Gleich am selben Nachmittag nochmal. Das Wasser war rau, es schlug gegen die Stahlrohre und Gitter. Es war nicht blau, sondern nahezu schwarz. In der Ferne konnte sie ein Segelschiff ausmachen, ein Fernrohr stand zu ihrer Rechten, ihre Hosenbeine waren hochgekrempelt, ihr Gesicht in glühendem Rot. Kilometer 2,4. Im gelben Licht des Spiegels besah sie ihre Schlüsselbeine und den Hals. Sie steckte sich ihre Ringe an, die neben der Zahnbürste lagen, genauso die Ohrringe, welche sie abgezogen hatte, bevor sie in die Wanne gestiegen war. Sie tastete ihre Oberarme ab, fasste an die Unterarme, Beine, Bauch und Brüste. Sie hielt die restlichen Tabletten in Griffnähe. Die Schmerzen würden wiederkommen, es war, als würden sie Seka bei ihren vielbeschäftigten Unternehmungen unterbrechen. Jeglichen Übermut, jede zu weit gesteckte Reise strafen. In ihrem Zimmer setzte sie sich auf einen Stuhl. Während sie sich die Socken überstreifte, fasste sie sich für einen kurzen Augenblick mit überkreuzten Armen an ihre Schultern. So saß sie, bis sie ihre Hose vom Wäscheständer abnahm und sie anzog. Sie griff zu einem Buch und las einen der Gründe, weshalb die Arbeiter in Frankreich die Rechte zu wählen begannen. In Didier Ribons Gesellschaft als Urteil las sie, wie ihm ein besseres Lektorat geholfen hätte, die vielen Wiederholungen im Buch zu vermeiden. Auf derselben Seite sah sie einen in ihrer Schrift geschriebenen Satz: Ich will keine Bomben mehr im Briefkasten fürchten. Als sie im Vorlesungssaal saß, kriegte sie eine Nachricht, in der stand, ihr Vater drohte der Mutter, sie umzubringen. Didier Eribon trat eine Gastprofessur an ihrer Universität an. Er trug eine dunkle Brille und gab 1:1 wieder, was in seinen Büchern stand. Dabei wiederholte er sich. Sie war froh, als ihre Mutter am Sonntagnachmittag vom Bahnhof abholte und 2 Milchreis kaufte. Sie sich in Richtung Park aufmachten, um in der Sonne zu sitzen. Verstand nur nicht, wie sie die Befreiung vollführen sollte, die einigen städtischen Frauen in Frankreich geglückt war, die sich vorgenommen hatten, sich befreien zu wollen. die nicht mehr vom Schoß an abwärts nackt auf Tischen liegen und sich den Uterus von einer Person aus dem näheren oder fernen Bekanntenkreis mit einer Nadel durchstechen lassen wollten. An die Wand eine Fotografie projiziert. Eine Fotografie des Indian National Congress aus dem Jahr 1885. Dann andern Tags die Inschrift in einer Schrift, einer alten slawischen, in einem Stein bei Kroatien aus dem 11. Jahrhundert. Die gezeichneten Entwürfe einer Frau im Jahr um 1926 zum Städtebau Chicagos. Leider ohne Namen. Dann zugleich geöffnet die Landkarte Jugoslawiens nach dem ersten Zensus 1921 und die darin festgehaltene erste Befreiung nach der Konfession. Parallel hierzu die Frisur von Seka Aleksic im Jahr 2004, eine serbische Sängerin, und dann noch die Stuckatur einer barocken Kirche in Prag. Der Zeitpunkt, der die Erfahrung des Schmerzes schmälern würde, blieb aus. Was an seine Stelle trat, war ein bestimmtes Gefühl großer Dringlichkeit. Es waren kleine Dinge, die an Bedeutung gewannen. Etwa sich die Haare waschen, Zähne putzen oder aus dem Fenster schauen. Oder auch banaler die eigene Beziehung zur Welt. Ein ironischer Lapsus, mithilfe dessen man eine Distanz zu sich selbst hätte entfalten können oder mithilfe dessen man den Ernst zur Seite geschoben hätte. Schon bloß das Wissen um bestimmte Probleme in der Welt, um sich zu vergewissern, dass es nun mal nicht so schlimm sei, trat nicht an seine Stelle. Man ging, man las, man wollte in Ruhe gelassen werden. Ferner rückten ihre Träume nicht. Als der Vater zuschlug, wusste er nichts von der Triade, die Kind, Mutter und Vater bildeten und ihr im Begriff war zu zerstören. Dieses Dreieck, das einen prägte, auch später noch. Im Verhältnis, in dem ihr Vater und sie heute standen, war sie Seka geblieben. Wenn sie nicht Seka war, hielt sie anderen Bezeichnungen stand, die in Garagen und Wohnzimmern oder auf Sportplätzen in der Sanson im Beisein einer kleinen bosnischen Gemeinschaft fielen, zwischen Satellitenschüsseln und den Kabeln im Wintergarten, wo die Wäsche hing, der Endstation ihrer Autofahrt, ihrer kleinen Feriendestination. In all den Jahren hatte sich ihr Vater nur einmal an sie gewandt. Er hatte ihrem Bruder einen Umschlag für sie mitgegeben, Saseko. Für Seka, die Schwester, schon hier eine einfache Schrift. Im Umschlag lagen Bilder von ihr als Kind, ohne Worte, kein Brief. Allem Anschein nach hatte er nichts zu sagen. Und plötzlich diese Hoffnung, er könne sich umbringen.